Den Predigtext, liebe Gemeinde, haben wir schon gehört. Es war der Text Jeremia aus Jeremia 29. Ein langer Text. Und ich werde, weil er so lang war, während der Predigt einige Sequenzen einspielen, an die Wand werfen, damit wir ja hoffentlich der Predigt gut folgen können. Ja, aber zunächst, liebe Gemeinde, wer schreibt heute noch persönliche Briefe? Vielleicht erübrigt sich hier bei euch, bei Ihnen, diese Frage und ihr seid eventuell noch überwiegend Briefeschreiber. Persönliche Briefe zu schreiben wurde abgelöst durch die heutigen modernen und üblichen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir alle kennen. Aber in echten Briefen, also handgeschriebenen Briefen, da steckt ein anderes Potenzial. Was kann man dort nicht alles per poesievoll oder sehr abgewogen mitteilen, sodass daraus persönlich wertvolle Briefe entstehen? Sie können aufbewahrt werden und als persönlicher Schatz geschätzt werden. Geschehnisse werden auf Dauer festgehalten und lassen viele Jahre später vielleicht auch wieder Erinnerungen, Leid und Freude sowie Alltagsgeschehen aufleben. Allerdings, man muss die Briefe dazu aufbewahren. Ein bedeutender Brief, ein Brief, der es sozusagen in sich hatte, ist im heutigen Predigttext in Jeremia 29 enthalten oder festgehalten. Wir haben den Text ja soeben gehört in der liturgischen Lesung. Und die vorausgegangene Lesung aus 5. Mose war und ist eine wertvolle Ergänzung dazu. Die Bücher des Propheten Jeremia wurden geschrieben in der Zeit von so circa 626 bis 586 vor Christus. Also in einer Zeit vor Christus innerhalb von 40 Jahren wurden sie niedergeschrieben. Das Kapitel 29, so habe ich nachgelesen, wird dem Jahr 597 zugeordnet. Wir haben den Predigttext sicherlich noch vor Augen, noch in den Ohren. Angst, Trost und Hoffnung, so könnte die Überschrift zu dieser Predigt lauten. Ich habe es so genannt, insofern lautet sie so, Angst, Trost und Hoffnung. Es ist ein Text, der meines Erachtens eine erstaunliche Realität sowie Gegenwartsbezug aufweist. In Bezug sowohl in die Jetztzeit als auch auf Bezug in die Menschheitsgeschichte der vergangenen, ja vielleicht vergangenen Jahrhunderte. Nun, liebe Gemeinde, wie gehört, das Kapitel 29 handelt von Vertreibung, von Verlust, aber auch Blick in die Zukunft. Von Vertreibung aus Jerusalem nach Babylonien, einer einst großen Stadt, nach Babylon im Land Babylonien, einer einst großen Stadt im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, also im heutigen Irak gelegen. Weit weg von Jerusalem, heute eine Entfernung, die zwar auch weit ist, aber uns nicht mehr so weit erscheint, das sind rund 1000 Kilometer, aber in die Zeit von damals versetzt, eine riesige Distanz, ein Niemandsland, ein ja, Land weit, weit weg, fern der Heimat. Übrigens, und auch das ist interessant, was mir bei der Vorbereitung in der Predigt aufgefallen ist, in Psalm 137, er entstand circa 600 Jahre vor Christus, also wenige Jahre vor dem Brief Jeremia, wurde Babylon auch schon erwähnt. Im Psalm 137 heißt es unter der Überschrift Klage der Gefangenen in Babylon, und jetzt zitiere ich: An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, jedes Mal, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hingen dort an den Weiden, wir mochten nicht mehr darauf zu spielen. Doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder. Singt uns ein Lied vom Zion, sagten sie, fern vom Tempel in fremdem Land. Wie konnten wir da Lieder singen zum Preis des Herrn? Das ist der Text aus 137, 1 bis 4. Und jetzt, liebe Gemeinde, kommt Ihnen, kommt euch das vielleicht bekannt vor, irgendwie bekannt vor? Ja, richtig. Viele von uns kennen diesen Text nämlich aus dem, ich nenne es Kulthit, den die Popsong-Gruppe der Popsong der Gruppe Boney M. aus dem Jahr 1978, und damals kam der groß raus, nämlich By the Rivers of Babylon, there we sat down, yeah, yeah, we wept when we remembered Zion. Ist uns vielleicht allen oder vielen noch in den Ohren. Der Song, damals von der Gruppe Boney M., das Lied ist die wörtliche Wiedergabe von Vers 1 bis 4. Es ist der vertonte Psalm 137, vertont in der Zeit aus 1978. Der Text in dem Psalm, im Psalm 137, bringt den Schmerz des Exils und die Sehnsucht nach der Rückkehr in die Heimat zum Ausdruck, die das Volk von Judäa nach der Zerstörung Jerusalems und der babylonischen Gefangenschaft empfand. Soweit dieser kleine Einschnitt auf, und Blick auf Psalm 137. Aber nun zurück zu Jeremia, zu unserem Predigtext. König Nebukadnezar war Herrscher im Königreich Babylonien. Er führte einen Eroberungskrieg gegen den Staat Juda, nämlich Judäa, bis nach Jerusalem. Nach der Eroberung des Gebietes, also nach der Eroberung von Jerusalem, wollte dieser Herrscher natürlich nicht, dass sich das eroberte Land schnell wieder erholt und wirtschaftlich aufblüht und vielleicht auch eine bedrohliche Macht für ihn würde. Daher vertrieb er alle, die an einem Wiederaufbau eines funktionierenden Staates Judäa Interesse haben konnten, nach Babylonien, weit weg vom Heimatland, circa 1000 Kilometer. Was Vertreibung bedeutet, können wir uns alle vorstellen. Wir sehen es bei uns leider auch heute fast täglich in den Nachrichten. Ich muss das nicht weiter ausführen. Aber auch unsere Eltern und Großeltern haben das zum Teil am eigenen Leibe verspüren müssen. Das Volk Israel wurde aus Judäa vertrieben, Jeremia hingegen, er blieb im zerstörten Jerusalem. Von dort aus schrieb er einen Brief an die Vertriebenen und lässt ihn durch Boten erbringen. Ja, der Brief, wir haben ihn gehört, er hatte es in sich. Es war schon eine schwere Kost für die Empfänger. Es war eine Art Handlungsempfehlung für die Zeit im Exil und Einstimmung auf eine lange Zeit der Ungewissheit. Und jetzt probiere ich, ob ich das mit der Technik hinkriege. Jeremia schreibt, beginnt seinen Brief mit dem Hinweis, und haben wir jetzt die Folie 1? Nein, muss aber eine zurück. So, jetzt ist es, ja. Und, also, Jeremia beginnt seinen Brief mit dem Hinweis, und ich habe die Übersetzung genommen aus der Guten Nachricht Bibel. Die Wortwahl ist teilweise etwas anders zu dem, wie wir gehört haben, aber vom Inhalt selbstverständlich nahe der gleiche. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Das war der Beginn des Briefes. Und für mich war bei der Vorbereitung schon interessant und lässt aufhorchen, Jeremia schreibt, wegführen ließ. Also da steckt eventuell ein Plan dahinter, Sie würden nicht entführt, das Volk wurde nicht entführt, das Volk wurde nicht gekidnappt. Nein, das Jeremia schreibt, Gott hat das Volk wegbringen lassen. Also nicht zwangsläufig vertrieben, sondern weggeführt. Und dann, ja, dann liest er im Brief Handlungsempfehlungen auf. Es sind nicht, und das ist wichtig, Handlungsempfehlungen, die Jeremia von sich aus gibt, sondern Jeremia schreibt, dass es die Handlungsempfehlungen, die Hinweise Gottes sind. Und die Handlungsempfehlung 1 lautet, Gott sagt, legt euch Gärten an, damit ihr was zu essen habt. Baut euch Häuser, richtet euch ein, gründet Familien, ihr werdet noch lange dort bleiben. Also der Hinweis, ich lasse euch dorthin führen und dann bitte nicht hadern, sondern richtet euch ein. Richtet euch so ein, dass ihr dort leben könnt, dass ihr in diesem fremden Land leben könnt, dass ihr überleben könnt. Arrangiert euch mit der dortigen Bevölkerung, soll das heißen. Ja, ich denke, wenn das nur so einfach wäre in einer fremden Welt, in einem fremden Land, ist das dort so einfach, sich einfach zu arrangieren oder möglichst zu arrangieren? Und dann folgt vielleicht der entscheidende Hinweis. Jeremia sagt, Gott hat euch auf den Weg gegeben, betet für diese Menschen im fremden Land, wo ihr wohnt. Betet für die fremden Menschen, für die Städte, dass es ihnen gut geht, denn dann geht es auch euch gut. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Nicht für sich zu beten und zu bitten, zum Beispiel, lass uns doch bald wieder zurückkehren, behüte uns, Herr, und beschütze uns, sondern beten für das Wohlergehen der fremden Menschen, für das Wohlergehen der in der unbekannten Stadt, dafür zu beten. Betet für diese Menschen, betet nicht gegen jemanden, nein, betet für die anderen, betet für ein gutes Miteinander. Das ist, liebe Gemeinde, eine klare Aussage. Betet für ein gutes Miteinander. Jeremia meint damit Frieden, auch euren innerlichen Frieden, inneren Frieden, könnt ihr nicht gegen eure Feinde, gegen das Fremde, sondern immer nur mit ihnen machen. Das meint Jeremia damit. Nicht Abgrenzung, sondern Integration ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Brief Jeremias, ein Brief mit, heute könnte man sagen, politischem Inhalt. Handlungsempfehlung Nummer 2 in Vers 6 und 10. Gründet Familien, macht euch sesshaft. Ihr werdet 70 Jahre ausharren müssen, steht im Text. Damals, liebe Gemeinde, waren das zwei Menschengenerationen. Sorgt für das Überleben eures Volkes, weil ihr habt es im Hintergrund, im Hinterkopf noch, ich will euch wieder zurückführen. Gründet Familien, macht euch sesshaft, 70 Jahre müsst ihr aushalten. Zum einen für das weggeführte Volk ein Schock, so lange in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, in einer fremden Umgebung ausharren zu sollen. Und zum anderen aber auch vielleicht oder wahrscheinlich Zuversicht. Ja, wir machen uns sesshaft, wir machen uns vorübersehend sesshaft, wir dürfen aber wieder zurückkommen. Das heißt, der Blick nach vorne, hadert nicht, sondern habt Vertrauen in die unbekannte, in die ungewisse Zukunft. Zieht euch eben nicht zurück in Verbitterung, sondern stellt euch auch die Veränderungen ein. Es gibt kein Zurück in dieser Welt. Misstraut denen, die euch besänftigen wollen und dauernd von den guten alten Zeiten reden, wo alles doch besser war. Versucht, in einer neuen, in einer ungewohnten Situation auch Positives zu sehen, Positives zu entdecken und aus dem Positiven Kraft zu schöpfen. Was zunächst aussieht wie ein Verlust, ist vielleicht der Beginn von etwas Neuem. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich später herausstellen. Haltet eure Lage nicht nur aus, auch wenn es anstrengend ist, sondern macht euch nützlich. Baut Häuser, pflanzt Bäume, legt Gärten an, erntet die Früchte, gründet Familien. Das ist Zukunft, das ist ein Blick in die Zukunft. Das als Volk, als Einzelner erzwungenermaßen, weil sie wurden nicht freiwillig in das Land, sie gingen nicht freiwillig in das fremde Land, also erzwungenermaßen sesshaft zu werden in einem fremden Land und das auch noch mit Ansage. Eine tröstliche Perspektive. Ich meine eine Aussage mit Konfliktpotenzial. Und erkennen wir die Parallelen zu heute, hier bei uns in unserem Land, in Europa? Haltet eure Lage nicht nur aus, wenn es anstrengend ist, sondern macht euch nützlich. Baut Häuser, pflanzt Bäume, legt Gärten an, erntet die Früchte. Führen wir uns die Situation der Vertriebenen plastisch vor Augen. Zweierlei Auffassungsmöglichkeiten oder Hilfestellungen für die Situation der Vertriebenen gibt der Brief Jeremias meines Erachtens her. Nämlich erstens Ermutigung oder auch Zuversicht zum Zusammenleben in einem fremden Land, in einer fremden Stadt. Und zweitens aber auch Trost. Wenn du alles verlierst, kannst du dich neu beheimaten an einem fremden Ort. Ich sage dir die Zukunft voraus, baut Häuser, pflanzt Bäume und so weiter. Zuversicht und Trost. Viele Flüchtlinge auf der Welt sehnen sich danach. Viele deutsche Flüchtlinge nach den beiden Weltkriegen haben es erfahren. Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Bundesrepublik kamen in den 1960er Jahren viele, damals sagten wir Gastarbeiter, und vor allem aus Italien und Spanien, also italienische und spanische Arbeitskräfte, nach Deutschland. Ursprünglich als zeitlich begrenzte eben Gastarbeiter mit staatlicher Unterstützung angeworben. Und ursprünglich als zeitlich begrenzte Gastarbeiter vorgesehen, leben heute viele von ihnen schon in mehreren Generationen hier. Die einen mehr, die anderen weniger gut integriert. Und was uns das Jahr 2015, die Flüchtlingswelle, noch Und auch das Jahr 2015 mit der Flüchtlingswelle bringt wieder eine neue derartige Situation. Integrieren, sesshaft werden, ein neues Leben zu führen. Und auch diese Menschen haben die Hoffnung auf Zukunft in unserem Land, auf Zukunft später vielleicht in ihrem Heimatland. Sie alle kamen mit Hoffnung auf Zukunft, damals wie heute. Die Menschen in unserem Bibeltext, liebe Gemeinde, haderten mit Gott und sich selbst. Sie fühlten die Abweisung, die Abneigung. Sie hatten Ängste und lebten in Unsicherheit. Durch Jeremia konnte den Flüchtlingen Hoffnung verbreiten, mit der Handlungsempfehlung Nummer 3 aus Vers 8. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt: Lasst euch nicht täuschen von Propheten und Wahrsagern. Das soll heißen: Glaubt nicht an leichte, an verlockende Versprechungen. Hofft nicht auf eine schnelle Lösung eurer Probleme und eurer Lage. Solche Versprechungen führen nicht zum Ziel. Das sind Seifenblasen, würde man sagen. Es braucht einen langanhaltenden Atem. Und gleichzeitig schiebt er noch nach: Ich werde euch zu gegebener Zeit wieder heimführen, denn ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich will euch eine Zukunft schenken, so wie ihr sie erhofft. Ich will euch eine Zukunft schenken, so wie ihr sie erhofft. Ja, das ist Trost und weckt Zuversicht, dass Gott bei uns ist, dass es Wege in die Zukunft gibt, auch wenn sie menschlich für uns nicht ersichtlich sind. Ich will euch eine Zukunft schenken. Gottvertrauen ist dazu entscheidend. Haben wir es, liebe Gemeinde? Haben es die vielen Menschen, die auf der Flucht sind und waren? Kapitel 29, das ganze Kapitel 29, erkennen wir die Flüchtlingsproblematik nicht nur der heutigen Zeit, sondern auch die unserer Vorfahren nach den Weltkriegen? Die Vertreibung unserer Vorfahren aus und während nach den beiden Weltkriegen? Und dann natürlich, nein, leider muss man sagen, natürlich die große Problematik des jüdischen Volkes bis heute. All diese Menschen, früher wie heute, haderten mit Gott mal mehr, mal weniger. Sie fühlten die Feindschaften, sie hatten Ängste. Und diesem Hadern und den Ängsten steht die Hoffnung gegenüber aus den Versen 12 bis 14. Und dort heißt es: Denn ich weiß, was ich für Gedanken, Moment, Entschuldigung, das bin ich eins zu kurz, sorry. Jetzt sind wir richtig. Und diesem Hadern und den Ängsten steht die Hoffnung gegenüber aus den Versen 12 bis 14. Denn ich weiß wohl, was ich, also Gott, für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Und der Schlusssatz in diesem Text: Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe, von dem ich euch wegführen ließ, oder aber, wie es in der Lesung geheißen hatte, in die ich euch in die Verbannung geschickt habe. Liebe Gemeinde, damit schließt sich aber aus meiner Sicht der Kreis zum Vers 4, wo es am Anfang geheißen hatte: Das sage ich allen, die ich aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. War das der Plan Gottes mit dem Vertriebenen? War das der Plan, den Gott mit dem vertriebenen Volk hatte? Ihr werdet mich anrufen und bitten und so weiter. War dieser Brief für das Volk aus Jerusalem, aus Judäa, ein Trostwort oder ein starkes Hoffnungswort oder gar ein Prüfstein? Ist dieser Brief für uns, die wir hier sind, die wir am Bildschirm zuschauen, ist dieser Brief für uns ein Trostwort oder ein starkes Hoffnungswort oder gar ein Prüfstein? Ich denke, von allem etwas. Es ist immer wieder Gottes Trost, den wir erfahren und weitergeben können. Also ein Trostwort. Wir können ertragen, wie Situationen und Gegebenheiten eben sind, wie sie sind, wenn es auch oftmals schwer fällt. Aber nichts muss ja so bleiben, wie es ist. Also ein Hoffnungswort. Und wir beklagen viele Vorgänge, Ereignisse und Begebenheiten, klagen an, zweifeln und sind auf der Suche nach dem Wirken Gottes. Also ein Prüfstein. Der entscheidende Satz: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich von euch finden lassen. Das sagt uns Gott, unser Herr. Amen.